Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Herzlich willkommen hier im Gottesdienstraum, herzlich willkommen zu Hause im Internet, an den Bildschirmen oder später bei der Aufzeichnung. Wir freuen uns sehr über die Botschaft, die der Herr uns aufs Herz gelegt hat für heute, damit wir auf Betriebstemperatur kommen sozusagen, darf ich eine herrliche Schriftstelle lesen in Kolosser Kapitel 3, ab Vers 1. Da ihr nun zusammen mit Christus auferweckt worden seid, bist du mit Christus auferweckt? Jawohl. Sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Und jetzt sagt er uns, was wir nicht tun sollen und was wir tun sollen. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn, warum? Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben. Und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Adnan wird uns nachher im Epheser 1 sagen, dass wir versetzt sind an himmlische Orte in ihm. Und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Sie erkennen es nicht, weil sie ihn nicht erkannt haben. Doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Es wird erst sichtbar werden, ist jetzt noch nicht sichtbar. Was ist unser Segen? Wir gliedern das Thema in folgende Kapitel. Zunächst Gottes Heilsplan. Bitte habt Verständnis, da werde ich im Zeitraffer drüber gehen, aber wir müssen uns zur Einstimmung auf dieses Thema bewusst machen, was ist eigentlich der Plan, die Absichten Gottes. Und aus dem Grunde haben wir hier noch ganz kurz den Heilsplan Gottes eingearbeitet. Was ist der Unterschied? Der Unterschied Altes Testament, Neues Testament. Unsere Verheißung, was ist unsere Verheißung? Da sind viele Missverständnisse installiert. Wir verstehen manches mal nicht, was unsere Verheißungen wirklich sind. Und unser Segen ganz praktisch. Die letzten beiden Punkte werden uns der Adnan näher bringen. Ich möchte jetzt mit euch Gottes Heilsplan und den Unterschied besprechen. Gottes Heilsplan. Zeitraffer, du musst dich konzentrieren, weil ich werde schnell durchgehen, damit wir das Thema dann insgesamt fassen können. Zunächst einmal muss man sagen, aus Liebe hat Gott den Menschen zu seinem Ebenbild geschaffen. Gott gab diesem Menschen seinen Geist, der allen anderen Lebewesen weit überlegen ist. Tiere haben auch eine Seele, aber sie haben nicht den Geist Gottes. Der Mensch hatte die Fähigkeit, Nachkommen mit einer unsterblichen Seele und einem freien Willen zu zeugen. Gott schafft den Adam, aus Adam die Eva, und sie sind in der Lage, sich zu reproduzieren, lebendige Seelen in diese Welt zu setzen, nicht nur Fleisch. Das ist ein Geheimnis, ein Wunder Gottes. Gott wollte, dass der Mensch ihn aus diesem freien Willen heraus anbetete und gehorsam sei. Aus Liebe zu seinem Schöpfer, nicht aus Angst oder aus Zwang, aus Liebe, weil Gott ihn aus Liebe geschaffen hat, dieser Menschen, und aus Liebe ihm diese Erde zur Verfügung gestellt hat. Aber es gibt einen Ursprung des Bösen. Woher kommt es? Gott hat den Satan nicht als Satan geschaffen, sondern als Engelfürst, als glänzenden Cherub. Hat Gott Satan geschaffen, aber mit einem freien Willen. Und das war sein Schicksal und das ist das Schicksal der Menschen. Ein ebenfalls von Gott geschaffenes Engelwesen, Luzifer, ein glänzender Cherub, rebellierte gegen Gott und mit ihm ein Drittel der himmlischen Engel, denen Gott ebenfalls einen freien Willen gab. Kurz die Geschichte, wie es abgelaufen ist, komprimiert. Luzifer, auch Satan genannt, wurde mitsamt diesen rebellischen Engeln aus dem Himmel geworfen. Er hat seine Wohnung nicht mehr im Thronsaal Gottes, wiewohl er in diesen Himmelswelten noch herrscht, als Fürst und Gott dieser Welt. Gott hat es erlaubt. Warum, wissen wir nicht. Wir wissen es nicht. So kam er auf die Erde, die als sein spezieller Herrschaftsbereich festgelegt wurde. Wir lesen im Schöpfungsbericht, dass die Erde wüst und leer wurde. Wenn man den Urtext sieht, dann heißt es wurde wüst und leer. Warum? Weil der Teufel aus dem Himmel geworfen diese Erde durcheinander gewirbelt hat, wüst und leer gemacht hat. Hier wurde er zum Fürsten der Macht der Luft und zum Gott dieser Welt. Da Satan Gott gleich sein wollte, will er von jedem Menschen auf Erden angebetet werden. Heute ist er nicht so plump, dass er sagt, du musst mich anbeten. Bei Jesus hat er es noch versucht, hat er sich eine blutige Nase geholt. Heute ist er nicht so plump. Heute kommt er als Schlange, sollte Gott wirklich gesagt haben. Er kommt als brüllender Löwe, in dem, wenn du dich zu Jesus bekennst, unter Druck gerätst, am Arbeitsplatz, am Stammtisch, bei deinen Freunden. Und als Engel des Lichtes, und das ist die subtilste Art und Weise, als Engel des Lichtes. Erst wenn wir weg sind, erst wenn Gott die Gerichtsschläge über diese Erde schickt, wird der Teufel offen verlangen, dass er angebetet wird. Heute nicht. Er ist clever. Aber du betest ihn indirekt an, indem du auf das schießt, was irdisch ist. Warum Gott die Menschen auf diese Erde setzte, wo Satan zu ihrem Geist und Willen Zugang hatte, wird uns nicht gesagt, aber wir können es uns vorstellen, weil Gott wollte, dass der Mensch wählen kann zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und Satan. Gott wollte, dass der Mensch mit seinem freien Willen freiwillig aus Liebe eine Entscheidung trifft. Und es geht nur, wenn eine Opposition existiert. Diese Welt wurde zum Bewährungsort, an dem jeder Mensch seine Entscheidung treffen muss. Gott fordert von uns, von dir und von mir, eine Entscheidung. Wem er nachfolgen will, Gott oder Satan, du bist geistlich nicht frei. Wir wissen es, Geschwister. Entweder ist Luzifer dein geistlicher Herr oder Jesus Christus. Du bist nicht frei. Es gibt keinen neutralen Raum zwischen den Fronten. Es gibt nur Reich der Finsternis und Reich des Lichtes. Wo bist du? In jedem Zeitalter hat Satan versucht, die Menschheit zu vernichten, wogegen sich Gott bemühte, Menschen zu retten. Als Satan sie durch Ungehorsam gegenüber Gott zur Sünde verleitete, starben sie im geistlichen Sinne. Sie wurden getrennt von Gott, weil vor dem heiligen Gott ein sündiger Mensch nicht bestehen kann. Gott musste sie von sich wegtreiben aus dem Paradies und noch den Engel zum Eingang des Paradieses postieren mit dem flammenden Schwert, damit ja der jetzt sündige, gefallene Mensch nicht mehr an den Baum des Lebens herankommt und in seinem Elend ewig leben würde. Damit wurde die Erlösung der Menschheit durch das Vergießen unschuldigen Blutes notwendig, weil ohne Blutvergießen gibt es keine Erlösung. Schließlich sandte Gott seinen Sohn als Erlöser der Menschen auf die Erde. Er hat sein unschuldiges Blut für dich und für mich vergossen, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Dadurch konnten alle Menschen von Neuem geboren werden. Jetzt besteht die Möglichkeit, dass wir Gottes Geist empfangen, göttliches Leben empfangen, indem wir Christus unser Leben übergeben. Das ist ein Unterschied, ob du Christus einlädst in dein Leben, dass er zum Flaschengeist wird und alles macht, was du möchtest, oder ob du dein Leben Christus übergibst, das ist die ganze Wahrheit. Leben für Leben. Aber bevor das geschah, musste Gott die verdorbenen Menschen durch die Sintflut auslöschen. Es ist unglaublich, die ersten Nachkommen von Adam haben schon einen Brudermord begangen. Kain hat seinen Bruder Abel erschlagen. Und die Menschen foltern und liefern in Massen den Teufel nach und die waren so verderbt, dass Gott gesagt hat, es reut mich, dass ich den Menschen geschaffen hat. Und dann gab es einen, der Gefallen vor Gott fand, Noah, und er sagt ihm, bau eine Arche, ich muss diese verdorbene Menschheit vernichten. Kurz nach der Flut benutzt Satan, Nimrod, wenn du das liest, Nimrod und seine Familie als Werkzeuge bei der Einführung des Götzendienstes in der Stadt Babel. Da kommt der Götzendienst her. Von Nimrod durch Satan initiiert. Später berief Gott Abraham aus Ur, einer Stadt voller Götzendiener. Der Teufel hat sich den Nimrod gegriffen und hat durch ihn den Götzendienst, den Abfall von Gott in seiner schlimmsten Form durchgesetzt. Aber Gott beruft Abraham. Durch Abrahams Nachkommen wollte Gott die Völker der Erde segnen. Israel sollte ein Zeugnis Gottes und ein Segen für die Nationen der Welt sein. Das war Gottes Heilsplan. Wenn das irdische Volk Gottes, Israel, Gott gehorchte, würde er sie über die Maßen segnen, sodass die anderen Völker die Herrlichkeit Gottes durch sein irdisches Volk erkennen könnten. Gott wollte Israels König sein und sorgte dafür, dass seine Herrschaft durch Priester, Propheten und Richter wahrgenommen wurde. Gott hat quasi vom Himmel her durch die Priester, die Propheten und die Richter sein Volk regiert und hat ihm seine Weisungen übermittelt. Und wenn sein Volk gehorsam war, wollte Gott sie über die Maßen segnen, damit an dem irdischen Volk Gottes alle Nationen erkennen, welcher majestätischer Gott der Gott Israels ist. Von Satan betrogen verlangten die Israeliten allerdings einen König, wie die anderen Nationen auch einen hatten. Gott hat sie geführt die ganze Zeit. Nein, sie wollen einen König wie alle Nationen. Nachdem dieser König versagte, Saul, wir wissen es, erwählte sich Gott David, einen Mann nach seinem Herzen. David und sein Sohn Salomo brachten dann das Volk dazu, Gott wieder zu gehorchen. Und wenn wir das Königreich Davids und insbesondere von Salomo anschauen, das ist unvorstellbar, welchen Reichtum, welchen Segen Gott diesem Volk, das ihm gehorsam war, durch den König David und Salomo segnen konnte. Es dauerte aber nicht lange, bis das Volk wieder in Abgötterei verfiel und Gott König Nebukadnezar erweckte, der die Juden gefangen nahm und nach Babylon wegführte. Etwa 400 Jahre nach dem Ende der alttestamentlichen Zeit wurden die größten aller Prophetien Wirklichkeit. Geburt, Leben, Tod und Auferstehung des Messias. Gott sendet jetzt seinen Sohn. Vorher hat er Propheten in diese Welt gesandt. Die haben sie getötet. Jetzt sendet er seinen Sohn und den töten sie auch. Damit erfüllte sich die Verheißung Gottes, die fast 4000 Jahre zuvor gegeben wurde, dass der Samen der Frau Satans Kopf zermalmen würde. Und das geschah, als Jesus am Kreuz, dieses unschuldige Opferlamm Gottes, der Teufel ans Kreuz gebracht hat und hat gedacht, jetzt, wenn ich den Sohn auslösche, dann bin ich Gott und König dieser Welt. Und er hat nicht verstanden, Gottes Weisheit und Heilsplan. Er hat es nicht verstanden. Was ist der Unterschied? Wir kommen zum zweiten Punkt. Ich hoffe, dass dieser Zeitraffer nicht zu schnell war für dich, dass du einigermaßen das nachvollziehen konntest. Wenn wir die Heilszeiten, aber ich habe das deswegen vorgebaut, weil wir verstehen müssen, dass es unterschiedliche Heilszeiten gibt, dass es unterschiedliche Absichten Gottes gibt in den unterschiedlichen Heilszeiten. Wenn wir die Heilszeiten und den jeweiligen Plan Gottes nicht unterscheiden, sind wir verwirrt und verstehen die Absichten Gottes für uns gar nicht. Wir können es nicht verstehen. Wir sehen das ja heute in der Kirche Christi, dass das nicht unterschieden wird, dass sie immer wieder ins Alte Testament gehen, den irdischen Segen wollen, den Reichtum, die Macht, die Herrlichkeit Salomos oder ins tausendjährige Reich springen, aber nicht leben wollen in der heutigen Zeit. Und was heute für uns notwendig ist, möchte ich gleich ganz deutlich machen, dass wir das wirklich verstehen können. Die Absichten Gottes im Alten Testament und im Neuen Testament, das müssen wir unterscheiden. Wir dürfen das nicht miteinander vermischen. Schau mal, das Alte Testament, da hat Gott ein irdisches Volk erweckt, in Abraham. Und diesem irdischen Volk war irdischer Segen verheißen, wenn sie gehorsam waren, wenn sie nach dem Wort Gottes gehandelt haben. Im Neuen Testament ist alles anders. Jetzt sind wir ein himmlisches Volk. Wir haben es gerade gelesen im Kolosser 3. Wir sind ein himmlisches Volk. Darum sollen wir trachten nach dem, was droben ist, nicht was drunten ist. Weil diese Welt ist durch den Satan regiert. Er ist der Fürst und Gott dieser Welt. Und wir sind herausgerufen aus dieser Welt. Und wir orientieren uns nach droben, wo Christus ist, sitzen zur Rechten des Vaters. Und wir haben einen himmlischen Segen. Welchen? Den werden wir gleich noch anschauen. So, jetzt müssen wir unterscheiden. Was hat Gott für die Menschheit vorgesehen? Was ist unser Segen? Im Alten Testament gab Gott den Angehörigen des Volkes Israel Gebote. Er kündigte ihnen an, sie zu segnen, wenn sie die Gebote halten, sie zu verfluchen, wenn sie sie übertreten würden. 5. Mose 28,1, nur ganz kurz, wäre interessant, das weiterzulesen, wenn du Zeit und Lust hast. Ich lese jetzt einmal nur hier den Vers 1. Und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes genau gehorchst, dass du darauf achtest, all seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle. Warum? Weil Gott das Beste wollte für den Menschen. Weil wenn er nach dem Wort Gottes handeln würde, wenn er den Willen Gottes respektieren würde, könnte Gott ihn beschützen vor dem Fürsten und Gott dieser Welt, der ihn nur verderben will. Wenn du das machst, dass du darauf achtest, all seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle, dann, also wir sehen hier ein Wenn-Dann-Prinzip, dann wird der Herr, dein Gott, dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Und das sehen wir in Vollkommenheit im Königreich Salomos. Alle Feinde waren ihnen unterworfen. Gott hat sie über die Maßen reich gesegnet. Sie haben Frieden gehabt. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchst. Und Gott wollte sowieso nur das Beste für dich. Gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet wirst du sein auf dem Feld. Und das ist, was heute, wenn wir sagen, Gottes Segen, was wir irrtümlicherweise den Menschen zusprechen. Ja, gesegnet in der Stadt, gesegnet auf dem Land, alles, das Werk deiner Hände wird Gott segnen. Frage, gilt das für uns heute? Ja, es steht ja so in der Bibel. Ja, aber das war für das irdische Volk. Wir sind himmlisches Volk. Was gilt denn für uns? Das jedenfalls ist nicht unser Segen. Wir werden gleich sehen, was unser Segen ist, als himmlisches Volk im Neuen Testament. Das ist nicht unser Segen. Unser Segen ist viel höher, weit höher. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes, die Frucht deines Ackerlandes, die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. Wir sehen hier alles irdisch, Reichtum, hier auf der Erde. Aber wir wissen, wir sind hier nur Durchreisende, wir sind nur Pilger. Unser Erbe ist im Himmel aufbewahrt, in Christus. Die Anzahlung haben wir heute schon. Was ist das? Gute Frage. Im Neuen Testament, Lukas 9,22, und sprach, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Der Sohn Gottes kommt in diese Welt und er sagt, der Menschensohn, der Sohn Gottes, der Sohn des Menschen muss viel leiden und verworfen werden. Apostelgeschichte 5,41. Sie gingen aber fröhlich, ja, die Apostel, von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Hey, die haben sich gefreut, weil sie sich verhöhnt haben und gesagt haben, hört auf mit diesem Schmarrn. Dann haben sie sich gefreut. Wenn nicht, dann schlagen wir euch. Römer 8, 17, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Verstehen wir, Geschwister, uns hat Gott in unser Leben hinein verordnet, Herausforderungen, Leiden um Christi willen. Warum? Um Gottes willen. Damit unser Charakter Christus ähnlich wird. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Es geht darum, dass wir den Charakter Jesu Christi annehmen. Wir sind hier in der Vorbereitung auf die Ewigkeit. Gott muss uns oder möchte uns auf ewig an seinem Tisch haben, am Tisch des Vaters. Und da möchte er nicht, dass wir rebellisch sind und trotzig, sondern möchte er, dass wir aus Liebe sein Wort halten. 1. Korinther 4, 11. Bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung. Geschwister, erkennen wir den Unterschied zwischen dem Handeln Gottes mit seinem irdischen Volk und dem Handeln Gottes an uns? Warum? Warum ist es so different? Warum ist es so unterschiedlich? Weil Gott uns in unserem Charakter zurüsten will. Und ohne diese Herausforderung verändern wir uns nicht. Das ist leider unser Schicksal. Philipper 1, 9, ich denke mal, mehr muss ich euch nicht mehr sagen jetzt. Denn euch ist es gegeben, um Christi willen, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Weil Gott dich liebt, weil dein Vater dich geliebt hat, dein irdischer Vater, hat er dich gezüchtigt, hat er dich erzogen. Wenn er dich nicht erzogen hat, bist du ein Bastard. Aber weil er dich liebt, hat er dich erzogen, hat er dich gezüchtigt, hat dich auf die rechte Spur gebracht. Weil Gott uns liebt, bringt er uns auf die richtige Spur. Und da ist Leiden und Herausforderungen notwendig. Verzweifle doch nicht, wenn du in solchen Situationen bist, sondern sei doch Gott dankbar, weil jetzt weißt du, er zieht mich. Gott möchte mich im Charakter verändern. Nicht wie die Welt ist. Selbstbezogen. Egoistisch, Selbstverwirklichung und doch leer im Herzen. Leer. Es ist ein Vakuum vorhanden, wenn Gott es nicht ausfüllt durch seinen Geist. Du hast ein Loch in deinem Herzen. Erster Petrus 4,19. Darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, nach Gottes Willen leiden. Versteh doch das bitte. Verzweifle nicht an Gott. Ihm ihre Seelen anbefehlen als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. Du weißt jetzt, spätestens seit jetzt, 18. November, 11.26 Uhr, weißt du, dass diese Herausforderung deswegen Gott in dein Leben hinein verordnet oder zulässt, weil er dich liebt, weil er dich liebt. Wozu leiden? Hebräer 2, 10, denn es ziemte sich für den, um dessen Willen alle Dinge sind und durch den alle Dinge sind, dass er den, Jesus Christus, der viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hat, den Anfänger ihres Heils durch Leiden vollendete. Ist doch erstaunlich. Obwohl Jesus Christus der Sohn Gottes war, wurde er durch Leiden vollendet. Vater, nicht mein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Weil der Wille des Vaters das Allerbeste ist für uns. Unser rebellischer Geist möchte das nicht erlauben. Moment, ich soll immer nur seinen Willen tun. Ich möchte meinen Willen tun. Ja, dann tu ihn und geh ins Elend. Sein Wille möchte das Allerbeste für dich. Nur durch Leiden werden wir vollendet. Es gibt keinen anderen Weg, Geschwister. Wir sind so in unserer Rasse angelegt, in dieser Rebellion von der Wurzel des Bösen, vom Teufel, kaputt gemacht, belogen, verführt, zu Gott in Rebellion geleitet, so wie er selber war. Er wollte sein wie Gott. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes in einer verdorbenen Welt, die dem Teufel nachrennt, ob sie es weiß oder nicht. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Johannes fällt auf die Nase und ist bewusstlos, wo er den verherrlichten Herrn sieht. Das ist so eine Herrlichkeit, so eine Majestät. Der Mensch kann das in seiner sündigen Fleisch nicht ertragen. Er fällt ohnmächtig um. Das sehen wir in Offenbarung. Und wir werden ihm gleich sein. Du wirst die Majestät und die Herrlichkeit Christi haben. Wir werden ihm gleich sein, weil wir werden ihn sehen, wie er ist. Jetzt ist es noch nicht offenbar. Die Welt erkennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Stell dir mal das vor, was Gott uns hier zuspricht. Die Majestät und Herrlichkeit seines verherrlichten und erhöhten Sohnes, unseres Herrn. So, ich fasse zusammen, bevor ich am Adnan übergebe. Adnan, ich bin eine Minute vor der Zeit. Guckst du? Wir haben hier das irdische Volk mit dem irdischen Segen. Es war unter Gesetz, weil der Mensch nicht erlöst war, weil er die alte Natur von Adam hatte. Und Adam ist in Sünde gefallen, hat die Natur des Teufels angenommen, die Natur der Rebellion und der Ablehnung Gottes und des Eigenwillens. Und jetzt musste Gott diesen Menschen das Gesetz geben, damit sie erkennen, wie weit sie abgedriftet sind von dem Willen Gottes und abdriften, jeden Tag durch ihr Leben, durch ihr rebellisches Leben. Und sie waren gehorsam aus Furcht. Zunächst einmal aus der Furcht heraus, wenn wir ungehorsam sind, lässt es Gott nicht regnen. Dann vertrocknen unsere Felder, das Vieh verreckt und wir kommen in Armut. Das war die erste Furcht. Die zweite Furcht war, dass sie eben vor Gott sich rechtfertigen müssen. Das wussten die. Die wussten, dass es eine Auferstehung gibt und ein letztes Gericht über alle Menschen. Die wussten das. Haben wir uns schon einmal unterhalten darüber. Die wussten das. Und auf Christus hin mussten sie immer wieder Tieropfer bringen, damit ihre Sünde bedeckt würde. Im Glauben an Gottes Wort, haben sie für ihre Sünden Tieropfer gebracht, damit sie auf Christus hin im Glauben verwahrt wurden. Im Hades, im Teil, im Bereich des Trostes. Der andere Bereich im Hades, im Totenreich, ist der Ort der Qual. Jesus erklärt uns das im Lukas-Evangelium, wo er über den Reichen und den Lazarus das Beispiel gibt. Wir haben sonst kein anderes Beispiel. Jetzt im Neuen Testament sind wir das himmlische Volk. Wir haben den himmlischen Segen. Wir sind unter Gnade, nicht unter Gesetz. Gehorsam aus Liebe. Weil die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist. Jetzt wollen wir das Wort Gottes aus Liebe zu unserem Schöpfer tun. Und in Christus war ein Opfer ausreichend. Ein für alle Mal. Amen. Adnan.
Vielen Dank, Reinhold. Es ist mehr als eindeutig, was der Unterschied ist zwischen der Verheißung im Alten Testament und der Verheißung im Neuen Testament. Das wissen wir, das ist kein irdischer Segen, sondern himmlischer Segen. Aber da haben wir immer noch ein Problem. Und zwar tagtäglich hören wir das, das Wort Segen. Was ist genau der himmlische Segen? Ich will das in 2-3 Minuten zusammenfassen und dann gehen wir die Folien durch, die uns das ausführlicher erklären. Der himmlische Segen ist uns verheißen. Und wir wissen, der besteht aus 2 Teilen. Der erste Teil, wenn wir aus Gott neu geboren werden, mit dem Geist der Sohnschaft versiegelt werden, empfangen haben, das ist der erste Teil. Wird oft an mehreren Stellen entweder mit Erstlingsgabe, weil das ist der erste Teil, oder als Anzahlung oder als Unterpfand bezeichnet. Mehr nicht. Mehr nicht. Jetzt bist du versiegelt. Jetzt hat der Teufel keine Macht über dich. Jetzt hat die Sünde keine Macht über dich. Du musst nicht mehr dem Satan gehorchen. Mehr gibt's nicht. Und es ist eine einmalige Aktion in diesem Leben. Du bist aus Gott geboren, hast den Heiligen Geist, den Geist der Sohnschaft empfangen, jetzt bist du ein Kind Gottes, jetzt bist du ein Teil des Christus, weil ohne den Christus gibt es keinen Zugang zu Gott. Wir wissen vom Anfang bis zum Ende der Bibel nur in Christus. Und Feierabend. Solange wir hier sind, gibt es nichts Neues. Der Rest bekommen wir dann, wenn wir im Himmel sind. Mit allem, was das beinhaltet. Den verherrlichten Leib, wie Herr Jesus Christus hat. Mit der Macht, mit der Majestät, mit der Herrlichkeit, mit den Aufgaben, die wir auch anvertraut bekommen werden. Die Verwaltung von allem, was in den Himmeln und auf der Erde ist. Auch später, wenn eine neue Erde, neue Himmel geschaffen werden. Aber das ist alles später. Also wir haben jetzt einen Segen, ein Teil empfangen. Und während unseres irdischen Lebens gibt es nichts mehr. Erst im Himmel. Ja, wie geht das? Das dürfen wir das Wort Segen nicht mehr in den Mund nehmen, oder wie? Könnte man fragen. Ja, aber der Reinhold sagt immer wieder, ich hoffe, dass diese Botschaft für euch ein Segen war. Oder dass diese Botschaft ein Segen für euch ist. Ja, wie? Wir haben nur einen Segen bekommen und dann Feierabend, erst wenn wir im Himmel sind. Und das wollen wir heute auch sehen. Der Segen, der erste Teil, ist der Heilige Geist. Jetzt haben wir ihn empfangen und jetzt sollen wir im Geist wandeln und dann Frucht des Geistes in unserem Leben bringen. Das ist ein Prozess lebenlang. Wir bekommen den ersten Teil nicht alle 5 Minuten neu. Du hast den Geist der Sohnschaft und jetzt ist der Prozess, wie wir vorhin gehört haben, dass dein Charakter von Tag zu Tag immer dem Charakter Jesu ähnlicher wird. So, und das heißt, wenn heute du das Wort Gottes hörst, dann wird der Geist Gottes in dir nicht betrübt, nicht verdrängt, sondern angefacht, dass er die Herrschaft in dir bekommt. Wir wissen, wir haben den geistlichen Kampf in uns. Unser Fleisch mit den Trieben und Begierden trachtet nach dem, was der Geist völlig anders will. Der Geist Gottes in uns will, dass wir nach oben trachten, nach dem Reich Gottes, himmlisch gesinnt sind. Unser Fleisch will hier herrschen, gesund sein, reich sein, Macht haben, alles Mögliche, was damit zusammenhängt. Und wenn die Botschaft, das Wort Gottes, schneidet, schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Wenn das Wort Gottes geschnitten hat, dann war das für dich ein Segen. Warum? Weil in deine Bestimmung dich weitergebracht hat. In deine Heiligung dich weitergebracht hat. Das heißt, das Wort Gottes ist für uns laufend ein Segen, in dem Sinne, dass wir in der Heiligung einen Schritt weiterkommen, einen Schritt vorankommen. Und so ist es genauso für uns untereinander. Wenn der Gunti für mich ein Segen sein soll oder mir Segen gibt, dann bedeutet, dass er mich einen Schritt in der Heiligung vorangebracht hat, indem er mich korrigiert hat, wenn er mich sieht, dass ich mit so und so viel Grad vom richtigen Weg jetzt abgedriftet bin. Sagt, pass auf, Vorsicht, ah ja, vielen Dank. Oder wenn ich traurig war, Durchhänger habe und dann sage ich, okay, da suche ich meinen Trost nicht mehr bei Gott, sondern bei irgendetwas anderem in dieser Welt. Vielleicht eine Flasche Whisky leer machen über die Nacht und dann habe ich meine ganzen Sorgen vergessen. Ich sage, pass auf, das ist es nicht. Erbauen, ermahnen, da war er für mich ein Segen. Aber ich muss ihm auch ein Segen sein. Und da kommen wir zu dem Punkt, dass wir auch Segen voreinander empfangen und auch Segen einander geben. Deshalb sollen wir spätestens, wie Reinhold vorhin gesagt hat, über das eine sage ich das andere, haben wir 11:37 Uhr. Ich will nicht sagen, ja, dürfen wir nicht mehr das Wort Segen in den Mund nehmen. Doch, aber tun. Und verstehen immer, Segen hat damit überhaupt nichts zu tun, dass ich 5 Euro mehr auf dem Konto habe oder 5 Euro weniger. Oder dass ich 30 Kilo mehr schleppen kann oder 30 Kilo weniger. Überhaupt nicht. Es geht immer um einen Punkt. Segen ist immer himmlisch und das heißt, bringt mich immer einen Schritt weiter in meiner Heiligung. Mein Charakter, einen Schritt weiter Richtung Charakter Jesu Christi. Wo Gott Freude hat an solchen Kerlen, die bei ihm sitzen am Tisch. Das ist schön, euch zu sehen. Und ich sage, mein, du bist durchgerutscht, aber gut. Der Reinhold sagt, kannst du dann in der Besenkammer hocken und da ein bisschen sauber machen. Ich kann dir mehr Aufgaben, kann ich dir anvertrauen. Aber wir wollen Gott Freude machen. Als Kinder Gottes, wenn wir am Tisch sitzen. Das ist immer himmlisch. Und vergessen wir, dass wir immer dran denken, also noch eindrucksvoller und noch deutlicher, was wir vorhin gesehen haben, zwischen dem irdischen Segen im alten Bund und dem himmlischen Segen kann man nicht. Und wenn wir immer noch das wiederholen, ja gut, da kann man uns nicht mehr helfen. Also noch blöder können wir nicht mehr sein. Wer das in den Mund ist, ist einfach blöd. Man kann nur für ihn beten, mehr kann man nicht. Wenn einer noch in den Mund nehmen Segen und meint irdisch, ist einfach blöd. Wenn du gehorchst, wirst du irdisch gesegnet. Wenn du gehorchst, wirst du leiden. Und das ist auf der ganzen Linie. Jetzt schauen wir uns die Folien an, auch ein bisschen flott. Unsere Verheißung hier für uns als die Kinder Gottes. Wir wissen, der Apostel Paulus ist in den Himmel geholt worden von unserem Herrn Jesus Christus, hat ihm das Geheimnis des Christus. Das heißt, Geheimnis der Gemeinde, Geheimnis des Leibes Christi, offenbart, mit all vielen Facetten. Und jetzt schreibt er an die Epheser, gleich zu Beginn seines Briefes berichtet er von diesem Geheimnis. Er sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Jetzt schon sind wir mit allem gesegnet. Das heißt, den ersten und mit dem Rest. Den ersten Teil und den Rest ist alles da. Wenn wir natürlich auf dem Weg bleiben. Wir können natürlich selber aus dem Bus aussteigen. Er schmeißt uns nicht mehr raus. Sag, wenn du im Bus bleibst, wirst du später auch am Ziel den Rest bekommen. Jetzt hast du ein Ticket, jetzt hast du die Fahrkarte, jetzt kannst du mitgehen. Jetzt kannst du einsteigen, bist du dabei. Jetzt gehörst du dieser Busmannschaft. Und wenn du drin bleibst, wirst du am Ende den Rest bekommen. Aussteigen kannst du immer, aber keiner kann dich rausschmeißen. Keiner kann dich aus meiner Hand entreißen. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor der Grundlegung der Welt. In ihm, in Christus. Gott hat von vornherein, vor der Erschaffung der Welt, seine Kinder auserwählt. Sie sind der Christus. Sie sind der Christus. Und sein Sohn ist das Haupt von diesem Christus. Ist der Herr von diesem Christus, von dem Leib. Wir sind der Leib. Und unser Herr Jesus Christus ist das Haupt. Und es geht alles nur in dem Christus. Gott, unser Vater, hat nicht den Christus und ein paar Kameraden nebenbei, die rumtanzen, auserwählt. Nein, nur den Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos sind. Warum hat er uns auserwählt? Damit wir heilig sind. Deshalb haben wir gesagt, der Segen ist immer der Weg in der Heiligung, damit du heilig bist. Hast du gesündigt? Kann passieren. Sofort Buße tun, deine Sünden werden vergeben. Vor ihm in Liebe. Und uns vorher bestimmt hat zu Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Warum hat er uns begnadigt? Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und du bekommst ein ewiges Leben. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens, diese zwei Verse habe ich bei der Begrüßung vorgelesen, er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in ihm. Wofür? Für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten. Alles zusammenzufassen in dem Christus, das, was in den Himmel und das, was auf der Erde ist, in ihm. Seine Kinder werden alles verwalten. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt. Ah ja, also was wir bekommen haben, ist nur Erbteil. Alles andere ist uns verheißen, aber noch nicht. Wir haben es noch nicht. Wir haben nur ein Erbteil jetzt, die wir vorher bestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, ja, wie ist das entstanden? Das wissen wir. In den Christus hineingetauft werden wir, wenn wir glauben, dass der Herr Jesus Christus, unser Erlöser, dass er das mit seinem Blut für uns bezahlt hat und wir sein Blut für uns annehmen und dafür geben wir sein Leben, unser Leben. Hat sein Leben gegeben und wir geben ihm unser Leben. Dann sind wir in den Leib Christi hineingetauft. Nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid. Hören alleine bringt nichts, aber das ist die Voraussetzung, dass du glaubst. Du hörst das Wort, viele sagen Schmarrn, glauben es nicht. Manche sagen, ja, glauben das. Der das glaubt, ist dann in den Leib Christi hineingetauft, ist jetzt Teil des Christus. Und wer nicht glaubt, bleibt außerhalb. Versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Dieses Geheimnis, was der Apostel Paulus empfangen hat, und später wurde dieses Geheimnis, wissen wir, auch den anderen Aposteln offenbart durch den Heiligen Geist, schreibt er an alle Gemeinden. Also nicht nur an die Epheser, wir lesen nur eine weitere Stelle hier an die Galater, 3,14. Durch Jesus Christus bekommen wir jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen. Anteil an dem Segen. Der Heilige Geist, den wir, oder der Geist der Sohnschaft, den wir empfangen haben, ist nur Anteil an dem gesamten Segen, was wir bekommen. Den Gott Abraham zugesagt hat. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Das ist der Geist Gottes. Jetzt schauen wir uns nochmal ganz praktisch im Alltag. Jetzt wissen wir, von Gott bekommen wir keinen zweiten, dritten, fünften Segen. Einmal, fertig. Wenn wir im Himmel sind, wenn wir die Busfahrt hinter uns haben, am Ziel angekommen sind, bekommen wir den Rest. Währenddessen, seid anständig und Tag für Tag dem Charakter Jesu ähnlicher werden. Und jetzt während dieser Reise wollen wir uns anschauen, ganz praktisch, wir sind jetzt unterwegs. Der eine hat 10 Jahre Zeit, der andere hat 100 Jahre Zeit, der andere hat 50 Jahre Zeit oder einen Tag Zeit. Was machst du auf dieser Reise? Jetzt musst du Segen geben und Segen empfangen. Es ist ja nicht verboten, umgedreht, das ist unsere Pflicht, füreinander Segen zu sein. Wer nicht mitmacht, da wird er natürlich Rechenschaft ablegen müssen. Du sagst, ja, ich habe schon den ersten Teil des Segens, ich bin im Bus sitzen geblieben, ich habe niemanden geschimpft, ich habe niemanden getötet und ich habe nur geschnarcht und geschlafen die ganze Zeit, jetzt sind wir am Ziel und jetzt nehme ich an, bekomme ich den Rest. Ich glaube nicht, dass so funktioniert. Da wird er nicht aushalten. Der nicht lebt, ist tot. Das heißt, der nicht gibt und nimmt, ist tot. Also das ist eine Illusion, wenn wir uns einbilden, wir geben nichts, wir nehmen nichts an Segen, an himmlischen Segen und meinen, wir sind noch lebendig. Das ist ein Trugschluss. Wir können das sagen, aber das ist nicht die Wahrheit. Schauen wir uns Segen empfangen. Das ist natürlich sehr verführerisch, auch im Alltag, die Leute Menschen, weil die allermeisten Menschen, wenn sie das Wort in den Mund nehmen, Segen meinen jetzt. Ja, jetzt hat mich ein Projekt angefangen, bete dafür, dass Gott das segnet. So ein Schmarrn. Denk mal, das ist natürlich nicht mehr das wahre Evangelium, sondern das ich-bezogene Evangelium. Alles, was ich habe. Wir kennen diesen Spruch von dem einen anderen, Gott segne mich und meine Hände und mein Werk und meine Tante und meine Schwiegermutter, mein Schwiegervater und meine Kinder. Mein Schwiegervater ist da und so weiter. Ne? Also, aber in welchem Sinne ist gemeint? Irdischen Segen oder himmlischen Segen? Das himmlische Erbe, ja der himmlische Segen, an dem wir Anteil bekommen haben, besteht aus zwei Teilen. Den ersten Teil haben wir als Kinder Gottes ein für alle Mal empfangen, nämlich den Geist der Kindschaft. Den Rest des Segens unseres Erbes werden wir im Himmel empfangen, wenn der Herr wiederkommt und uns mitnimmt. Dann werden wir auch sogar der Welt offenbart, heißt es. Wenn der Christus offenbart wird, werden wir mit ihm natürlich offenbart, weil wir ein Teil des Christus sind. Dazwischen empfangen wir keinen zwischendurch Segen und oder ein zwischendurch Erbe. Das müssen wir wissen. Von Gott bekommen wir kein zwischendurch Segen. Zweiten Segen, dritten Segen, fünften Segen gibt es nicht. Den ersten Teil und der Rest, wenn du die Reise erfolgreich hinter dich gebracht hast. Im alten Bund haben die Menschen den irdischen Segen immer wieder zwischendurch von Gott bekommen, wenn sie seine Gebote gehalten haben. Also sehen wir auch hier einen deutlichen Unterschied. Ein zwischendurch Segen ist normal im alten Bund. Immer wieder neuer Segen von Gott. Neuer Segen, irdisch, zwischendurch. Für die Kinder Gottes, nein. Da wird der erste Teil des Segens, der Geist der Kindschaft, immer wieder angefacht, dass er dich ausfüllt. Das lesen wir in den Briefen auch von Paulus, dass wir voll Geistes werden. Alles hat nur einen Zweck, dass wir voll Geistes werden. Dass dein Fleisch keine Herrschaft mehr hat. Das ist alles, was für einen Zweck hat, dass wir hier sind. Und natürlich nicht egoistisch, sondern auch, wir werden sehen, auch innerhalb des Leibes Christi füreinander und auch als Licht in der Welt. In 4. Mose 6,24 lesen wir, der Herr segne dich. Reinhold hat vorhin mehrere Stellen aus dem Alten Testament auch zitiert, wie es schön um den irdischen Segen mit vielen Schafen und vielen Ziegen und vielen Häusern und vielen, weiß ich, was da alles gibt. Und dieser Vers wird auch sehr oft zitiert. Der Herr segne dich und behüte dich. Der wird sogar nach jedem Gottesdienst als Segenswunsch. Der segne dich und behüte dich. Der lasse sein Angesicht leuchten über dich, über dir und sei dir gnädig. Der hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Und alle sagen Amen. Viele Christen beten heute noch genauso und blenden dabei, wissend und meist unwissend, aus, dass sie bereits den ersten Teil des geistlichen Segens erhalten haben. Und konzentrieren sich auf das Segen empfangen. Ja, wir brauchen Segen. Junge, du kriegst nichts mehr. Wie? Das steht doch, der Herr segne dich. Ja, das ist nicht für uns. Ja, wieso nicht? Ich möchte aber mehr haben, der Nachbar hat so viel mehr als ich. Das ist völlig irreführend und verleitet dazu, das Segen empfangen nicht mehr im Wahren, sondern in einem anderen Evangelium zu suchen. Das ist nicht das wahre Evangelium. Der Apostel oder die Apostel warnen nicht umsonst von dem anderen Evangelium, von einem anderen Jesus, von einem anderen Christus, von dem falschen Christus, von einem anderen Heiligen Geist. Ja, da schau mal hier, da sagen sie Heilige Geist und Jesus, ja. Sagen sie Gott, ja. Alles wird Gott genannt. Die Kuh wird Gott genannt und der Schuh wird Gott genannt und der Berg wird Gott genannt und das Kalb wird Gott genannt, das ist doch wurscht. Und solange in der bestimmten jeweiligen Gesellschaft keine Straftat darstellt, wie heute zum Beispiel unter uns, wer sagt, mein Schuh ist der Gott, dann sagt auch jeder, okay, dann ist das so. Das Wort alleine nur Gott zu sagen, sagt gar nichts aus. Was meinst du? Welchen Gott? Paulus sagt, es gibt so viele Götter und doch gibt es nur einen einzigen Wahn. Solche Christen beten zu Gott und tragen ihre Wünsche vor, ganz fromm, bescheiden. Und bitten Gott, dass er diese segnet, ja, im Endeffekt dafür sorgt, dass ihnen diese gelingen. Haben Sie so einen Zettel? Weiß, viele Gemeinden, schreib es auf, aber möglichst ganz genau, damit Gott dir was anderes schickt. Wenn du eine neue Frau suchst, die Größe, Haarfarbe, Augenfarbe und so weiter, hübsch allein gibt es nicht, dann kriegst du eine Brünette vielleicht. Und in den Augen Gottes war hübsch und du wolltest eigentlich eine Blondine. Da musst du ganz genau aufschreiben. Und da wird darüber gebetet. Und nachher schmeißen sie alles auf den Müll. Aber erstmal sagen, schreib alles genau. Und der andere schreibt sein Auto und so weiter. Also, Gott wird schon das zustande bringen. Ne? Ich habe alles geschrieben, sehr präzise, wie der Gesalbte vorne gesagt hat, ganz präzise, weil Gott dein Herz nicht unbedingt kennt. Deshalb will er schön ordentlich lesen. Also, wir sagen, was wir wollen, und Gott soll es dann gefälligst tun. Wir haben doch geschrieben und haben gebetet und gesagt, bitte, mach das. Ein solches Gebet ist vollkommen im Sinne des Satans. Da stellt sich die Frage, wer eigentlich hier der Herr und wer der Knecht ist. Geschwister, habt Acht davor, in diese Falle hineinzutappen. Der Herr sagt, was zu tun ist, und der Knecht tut es. Wenn du das umdrehst, dann bist du der Herr. Das und das und das und das. Bitte mach das, Gott. Bitte, Gott, mach das. Immerhin sagt man Gott. In Wahrheit sind wir der Herr. Wir sagen immer, was er eigentlich tun soll. Bitte mach das. Oder tu das. Wenn du sagst, was Gott tun soll, dann machst du dich zum Herrn und Gott zum Knecht. Ja, zum Geist aus der Flasche. Mach die Flasche auf. Und da kommt der große Geist, Meister Popeye oder wie der heißt. Und sag, was hältst du gern? Ich mach alles. Du sollst mir nur sagen. Der erste Teil des Segens wird in uns angefacht und zur Entfaltung gebracht, indem unser inwendiger Mensch komplett vom Geist Gottes ausgefüllt wird. Das ist der Segen. Das ist der Segen. Der Geist Gottes, die komplette Herrschaft in unserem Leben hat und das Fleisch keinen Raum mehr bekommt und wir voll Geistes sind. Wir strecken uns nicht danach aus, was unser Fleisch will, sondern danach, die Gnade nicht zu verlieren, indem sich unser Geist dem Geist Gottes voll und ganz unterstellt, damit wir die Frucht des Geistes Gottes bringen. Wir haben den Segen, den ersten Teil bekommen, und jetzt leben wir im Fleisch weiter. Wir schlafen im Bus. Da ist zwar der Geist der Sohnschaft da, der uns verwandeln soll in das Ebenbild Christi. Was machen wir? Leben wir im Fleisch. Deshalb werden wir immer wieder gewarnt, betrübt den Geist nicht. Ich habe meinen Geist euch gegeben, damit ihr entsprechend lebt und nicht wie vorher. Ja, was ist denn der Unterschied? Der hockt irgendwo in dir in der Ecke. Ja gut, wird schon zuschauen. Einmal, zweimal, dreimal, hundertmal, wie viel, bei jedem wissen wir nicht. Aber irgendwann sagt er, wenn ich dir meinen Geist gebe und du nicht danach lebst, obwohl du mir versprochen hast, du bist ein Betrüger. Ich nehme das wieder weg. Ja, schmeiß dich aus dem Bus. Nein, du hast dich selber aus dem Bus rausgeschmissen. Warum? Weil du der Betrüger bist. Du hast gesagt, jawohl, ich nehme dein Leben für mich in Anspruch. Ich bin ein Teil des Christus und ich bin bereit, den Preis zu zahlen, mein Leben. Und zahlst es nicht. Lebst du dein Leben weiter für dich. Ja, meinst du, dass du die Wohnung im Himmel bekommst, wenn du nicht zahlst? Du kriegst nichts. Ja, aber du hast gesagt, du gibst mir die Wohnung. Ja, aber du hast gesagt, du zahlst den Preis. Über den Preis der himmlischen Wohnung haben wir schon mehr als einmal gesprochen. Du kannst Gott nicht betrügen. Du kannst nur dich betrügen, indem du alles verlierst. Galater 5, 22. Und das ist das Ziel, dass tagtäglich die Frucht in unserem Leben entsteht. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und wir sehen auch in anderen Facetten über Frucht der Lippen, Frucht des Lichts und weitere Eigenschaften, was der Geist Gottes in unserem Leben zustande bringt. Und alles, was wir aus dem Wort Gottes bekommen oder voneinander bekommen, soll uns Richtung Vollgeistes vorwärts bringen. Das ist ein Segen. Das ist immer, wenn das Ziel ist, dann ist das der himmlische Segen. Und das ist unsere Pflicht, untereinander das auch zu tun. Wir bitten füreinander, dass der Geist Gottes in uns nicht betrübt wird. Wir beten füreinander, so wie die Apostel füreinander gebetet haben. Wir lesen hier von Paulus, als er schrieb, Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. An die Korinther schreibt er: Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Was ist ein gutes Werk? Ja, Armen helfen und Verein spenden und was weiß ich. Nein, der Wille Gottes ist gutes Werk. Alles andere wird verbrennen. Du kannst machen. Wenn Gott dir das sagt, dann ist es gut. Wenn Gott dir das nicht sagt, dann ist es böse. Warum? Ja, weil du vielleicht unter Umständen von dir aus herausgehandelt hast und dem verlorenen Sohn immer wieder Essen geschickt hast und somit ist er nicht mehr zu seinem Vater zurückgekommen. Ja, wieso? Der Junge ist am Verhungern, der hat mit den Schweinen gegessen und so weiter, hat nicht mal das bekommen, was die Schweine gekriegt haben. Da war ich so barmherzig und hilfsbereit, habe ich ihm Essen gegeben. Ja. Sein Vater hätte schon das Hundertfache geben können, aber der hat ihm das nicht gegeben. Der hat jeden Tag geschaut, ob er wieder umkehrt und zurückkommt. Ja, sein Freund meinte es gut, hat ihm schwarz, heimlich immer ihm Essen nachliefern lassen. Und der Junge hat gesagt, naja gut, mein Vater kriegt es nicht mit, aber mir geht es wieder gut, da bleibe ich da. Warum soll ich mich demütigen und sage, Vater, ich habe gesündigt, vergib mir. Nein, mache ich nicht, ich habe es nicht nötig. An die Korinther 13, Kapitel 13 lesen wir, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das ist unser Gebet. Das hören wir auch von Bernhard nach dem Abendmahl. Das ist es. Himmlisch, himmlisch, himmlisch. Wir haben nichts in keinem einzigen Brief und keinem einzigen Apostel über irdischen Segen, dass du hier viele Schafe und viele Ziegen und viel Acker und viel Feld und so weiter. Als Kinder Gottes, jetzt kommen wir zum Geben. Also es ist manchmal für uns enttäuschend, ja mei, ich dachte, jetzt werde ich gesegnet, so wie ich es meinte. Das ist doch nicht. Aber doch, sollen wir uns freuen. Wenn wir himmlisch gesinnt sind, dann erachten wir alles für Dreck im Vergleich zu dem Erbe, was auf uns wartet. Deshalb sagt ja auch der Reinhold vorhin, das ist doch viel höher. Aber das musst du natürlich glauben. Wenn du nicht glaubst, ist enttäuschend. Schaust du nur auf die Erde. Und du glaubst sowieso nicht, was da oben ist, ja, das ist natürlich, dann ist es enttäuschend, deprimierend und sowas möchte ich gar nicht hören. Deshalb heißt es, ohne Glauben kann man unmöglich Gott gefallen. Kann man auch gar nicht gottgefällig leben, wenn man nicht glaubt. Das ist so ein Schmarrn eigentlich. Und jetzt kommen wir zu dem Thema Geben. Also, ich empfange schon Segen durch das Wort Gottes, aber auch von den Geschwistern, aber gebe ich nicht? Natürlich. Das Gleiche. Wie du empfängst, musst du auch geben. Und wenn du nichts gibst und nicht nimmst, bist du tot. Als Kinder Gottes haben wir heute neben unserer persönlichen Heiligung die Aufgabe, ein Segen für unsere Geschwister zu sein, die ja Glieder am Leib Christi sind und ein Licht in der Welt sein sollen. Und zwar durch unsere Gebete, unser Reden, unser Handeln. Ah ja. So gebe ich den Segen weiter. Meine Geschwister. Ich weiß, dass jemand in einer schwierigen Situation ist oder vielleicht auch nicht. Und ich bete für ihn. Trete für ihn vor Gott ein. Oder bitte, oh Gott, für ihn. Für bestimmte Dinge oder auch allgemein. Oder ich sage ihm direkt was. Oder ich tue ihm direkt was. Hilf ihm. Damit er auch auf dem Weg der Heiligung in diesem Bus, wo wir zusammensitzen, vorwärts kommen und nicht einschläft und irgendwann keine Luft mehr kriegt. Epheser 4, 29 schreibt der Apostel Paulus, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Also, wenn wir, also die Gebete, haben wir vorhin gelesen, aber auch durch unser Reden.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.